wenn ich einfach nur weiß, in Europe Berlin, der so und so vielte Oktober, 2.13 Uhr, dann weiß ich nicht, ist das 2.13 Uhr vor der Zeitumstellung oder 2.13 Uhr nach der Zeitumstellung. Wenn man MySQL benutzt, sollte man da ein bisschen aufpassen. MySQL speichert nämlich Zeitzoneninformationen in einer Datenbank, damit es halt dann irgendwie effizient darauf Berechnungen machen kann. Bei Schaltsekunden ist es tatsächlich so, dass man sich jetzt dazu entschieden hat, dass es die ab 2035 wahrscheinlich nicht mehr gibt und dass man hofft, dass es bis dahin auch keine neue geben wird. Das heißt, dass das eventuell ein Problem ist, mit dem wir uns nicht mehr rumschlagen müssen. Man weiß noch nicht, was man stattdessen macht.
Working Draft Revision 727. Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 727. Heute haben wir am Start den Florian.
Hallo.
Und mich, den Peter. Und sonst niemanden außer einer ganzen Menge von Informationen, die ihr nicht wissen wollt, aber wissen müsst. Habe ich das ungefähr so richtig charakterisiert?
Ich hoffe, einiges davon muss man auch nicht wissen, aber ja, es schadet nicht, mal davon gehört zu haben. Aber man will es definitiv nicht wissen, da würde ich zustimmen.
Ja, es geht nämlich um, ich weiß ja nicht, wie das bei dir damals war, Florian. Ich meine, wir wissen heutzutage von dir, du bist großer, erfolgreicher Geschäftsführer der besten Internet-Web-Produkt-Butze aller Zeiten. Wie hast du eigentlich angefangen so mit dem Programmierkrempel? Ich bin da ja nur reingeraten und habe halt als so Drittes ungefähr gelernt, was ich alles nicht machen soll. Nicht meine eigene Kryptografie ausrollen, irgendwie Strings nicht einfach so abschneiden, weil irgendwie andere Länder komische Zeichen verwenden. Und ich sollte mich halt tunlichst von Datums- und Zeitangaben fernhalten. Das, was ich gelernt habe.
Ja, das stimmt ja auch erstmal alles. Boah, wie bin ich denn da reingerutscht? Also ich bin da reingerutscht, weil ich mit PHP irgendwann mal meine eigene Webseite gebaut habe und dann irgendwie nicht mehr aufgehört habe, Webseiten zu bauen. Wie ich in diese ganze Date-Time-Loch reingefallen bin, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich weiß, dass
weil du wahrscheinlich nicht einfach so wie ich irgendwelche Informationen, die dir herangereicht werden, so akzeptierst und stumpf weitermachst, sondern du fragst halt eben, okay, warum sagst du das eigentlich? Was ist deine Agenda?
Also ich glaube, ein wichtiger Moment war für mich tatsächlich, dass ich irgendwann in meiner Laufbahn, das muss so 2017, 18 gewesen sein, aus Versehen mal an einem Java-Backend mitgearbeitet habe. Und Java damals schon ein besseres Date-Time-Konzept hatte, was andere Programmiersprachen, also zum Beispiel die Temporal API in JavaScript auch heute einführen, dass man halt nicht nur eine Date- oder Time-Klasse hat, sondern irgendwie verschiedene für verschiedene Dinge. Und irgendwie fand ich das damals spannend, habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe seitdem nicht mehr aufgehört, mich damit zu beschäftigen.
Mhm. Okay. Das heißt, das hatten wir auch in der Vorbesprechung schon so ein bisschen angerissen, das Problem ist jetzt nicht, dass wir zu wenig zu erzählen haben, was heißt wir, du, sondern eher zu viel. Und dass das so unstrukturiert ist. Ich würde mal einfach so sagen, um halt einfach irgendwie einen Einstieg zu finden. Wenn es so eine Information gibt, die du so in die breite programmierende Bevölkerung hineingeben möchtest, die so den meisten Impact hat. Ne, wo du halt einfach auch so annehmen musst, die Leute haben vielleicht auch schon so Sachen gelernt, wie ich seinerzeit, als ich angefangen habe. Nämlich Datums- und Zeitangaben sind erstmal grundsätzlich mit Vorsicht zu behandeln. Was ist so das nächste Level an Informationen, das du glaubst, bringt so den meisten Benefit, wenn du es jetzt sagst, bevor alle abschalten?
Ich weiß nicht, ob das als eine Sache zählt, aber was mir tatsächlich extrem hilft, ist also in Java sind es 4, in der Temporal API 3 unterschiedliche Typen von einer Datums- und Uhrzeitinformation. Nicht so wie das die Date-Klasse in JavaScript ist, dass es halt irgendwie so diese eine Konzept gibt, was irgendwie alles abdeckt, sondern dass es 4 verschiedene Konzepte gibt, die Dinge abdecken. Und selbst wenn die Programmiersprache das nicht unterstützt, ist das dadurch ein gutes mentales Modell, mit dem man arbeiten kann. Und diese 4 Typen sind halt einerseits Instant, das ist so vielleicht noch das Einfachste. Das ist halt irgendwie ein Zeitpunkt, wo was passiert ist. Unix Timestamp ist ein klassisches Beispiel. Das heißt, man weiß, wann etwas passiert ist. Man weiß aber nicht, was die Uhr währenddessen gezeigt hat. Also das, man rechnet eigentlich immer nur in UTC. Das ist irgendwie für Serverlogs zum Beispiel. Bei Serverlogs habe ich ja in der Regel keine Zeitzone, die ich zuordnen kann. Das kann ich beim Anzeigen machen, aber ich will ja nicht die Zeitzone, wo der Server gerade steht oder sowas bei Serverlogs haben. Das heißt, da alles in UTC, da kann ich auch relativ gut mit rechnen. Da kann ich sagen, wenn da 3 Stunden zwischen liegen, liegen da auch tatsächlich 3 Stunden zwischen, weil es keine Zeitumstellung oder sonst was gibt. Das nächste ist dann das Local Daytime, nennt es Java. Plain Daytime nennt es Temporal, glaube ich. Das ist erstmal nur Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde und eventuell noch Sekundenbruchteile. Das heißt, ich weiß nicht, wann etwas, also wann das konkret war, zu welchem Zeitpunkt das war. Ich weiß nur, was die Uhr angezeigt hat zu diesem Zeitpunkt. Die Kombination ist dann ein Offset-Date-Time. Das heißt, ich habe einerseits, also ich habe sowohl Jahr, Monat, Tag und Stunde, Minute, Sekunde. Ich habe aber auch ein UTC-Offset, also zum Beispiel für uns in Deutschland jetzt gerade +2 und habe deswegen auch die Instance, also den Zeitpunkt dazu. Und das Letzte ist dann, wenn ich wirklich eine Zeitzone habe, also dass ich weiß, jetzt gerade ist es der 13. August 2026, 10.13 Uhr, in der Zeitzone Europe-Berlin. Und das ist halt so das, wo mich dann wirklich alles mitmachen kann und wo ich auch sagen kann, was ist denn 3 Stunden später und was zeigt die Uhr eigentlich 3 Stunden später an, was ich bei einem Offset nicht machen kann, weil da kann es ja sein, dass 3 Stunden später ich in einem anderen Offset bin, weil dazwischen eine Zeitumstellung stattgefunden hat oder sowas. Und wenn ich irgendwie diese 4 verschiedenen Konzepte als mentales Modell habe, dann glaube ich, komme ich schon relativ weit. Dann kann ich immer noch in ganz viele Fallstricke laufen, aber das ist schon mal irgendwie ein guter erster Schritt.
Ja. Okay. Dann sollten wir vielleicht noch mal kurz, also ich glaube, ich habe es verstanden, aber nur zur Sicherheit. UTC Offset ist sozusagen wirklich die mathematische Distanz von halt so koordinierter Weltzeit und Zeitzone wäre halt eben dieses Land hat halt irgendwie seine, oder liegt halt in dieser Zeitzone zum Beispiel, hat seine eigenen Regularien, wann zum Beispiel sowas wie Sommerzeit ist und stellt dann die Uhr um. Das heißt, da kann ich sozusagen, da bräuchte ich neben der Information, es gibt diese Zeitzone Europe-Berlin und dazu gehört dieses Datum, genau. Und genau, also, ja, beides dazu. Ne? Ich brauche halt die Information, es ist Europe-Berlin, dazu gehört dieses Regelwerk und das angewendet auf dieses Datum erlaubt es mir dann sozusagen zu ermitteln, was zum Beispiel UTC-Offset da gewesen sein muss.
Genau, es gibt da noch eine Besonderheit. Ich kann, also wenn ich einfach nur die Instant, also den Zeitpunkt und die Zeitzone habe, ist es nicht hundertprozentig eindeutig. Es ist nahezu eindeutig, aber wenn wir von 2 auf 3 Uhr springen zum Beispiel, also im März, wenn wir die Uhren vorstellen, dann gibt es einen Zeitpunkt, der sowohl 2 als auch 3 Uhr ist. In der Regel schreibt man dann da 3 Uhr hin, also es springt von 1 Uhr 59 und gegebenenfalls Millisekunden oder was auch immer auf 3 Uhr, aber man kann es auch als 2 Uhr darstellen. Wenn man diese Information behalten möchte, ob es 2 oder 3 Uhr war, dann muss man das halt noch zusätzlich, aber ansonsten ist es an der Stelle dann eigentlich eindeutig, ja.
Ja, genau, weil ich meine, es gibt halt dann in dem Moment keinen Unterschied zwischen 2 und 3 Uhr.
Es kann halt sein, dass wenn der User da eine 3 Uhr reinschreibt, dass in die Datenbank geschrieben wird, dass dann auch am Ende wieder 3 Uhr angezeigt werden soll. Aber am Ende ist es, ob es da 2 oder 3 Uhr steht, ist das Gleiche, genau. Also halt die Frage ist, möchte ich diese Information behalten? Ich glaube, dass man das in 99,9% der Fälle nicht braucht, dass es egal ist, aber es kann sein, dass es eine Rolle spielt.
Ja, ich meine, es kommt halt drauf an, mit was für eine Art von Software du es zu tun hast, ne? Ich schätze mal, wenn das irgendein Consumer-Produkt ist, da ist ja wahrscheinlich sowieso die Aktivität um 3 Uhr nachts und 2 Uhr nachts, was ja das Gleiche ist, wie wir gerade gelernt haben, nicht so wahnsinnig relevant, aber keine Ahnung, du baust die Software, die irgendwie da so ein Datenschreiber ist für ein Flugzeug oder ein Schiff oder sowas. Ist das vielleicht schon hilfreich, wenn das unterschieden wird?
Ja, wobei ich da dann wieder argumentieren würde, wenn du wenn du eine Blackbox im Flugzeug. Ich bin jetzt kein Aviation-Experte, aber meine Vermutung wäre, benutze einfach UTC und interessiert dich nicht für die Zeitzone, in der du gerade bist.
Das ist wahrscheinlich so, aber ich stelle mir halt nur so, es ist so schwierig vor, wenn du das zum Beispiel dem was anderes hältst, was zum Beispiel eine Stimmaufnahme ist, die ja dann so, ich sag zu meinem Co-Pilot irgendwie, ey, um so und so viel Uhr sollten wir drehen, dann sage ich das ja nicht als Timestamp. Wahrscheinlich.
Ja. Das ist eine spannende Frage. Wie kommunizieren eigentlich Piloten miteinander? Ist das Abflugzeitzone, Ankunftszeitzone? Ich hoffe nicht die Zeitzone vor dem Land, über dem sie gerade liegen. Das weiß ich tatsächlich nicht.
Ich glaube tatsächlich, Uhrzeiten sind gar nicht so wahnsinnig relevant für Operations. Also weil tatsächlich musst du ja, also ich weiß jetzt auch nicht viel darüber, aber im Prinzip ist es ja wichtig, wann starte ich relativ zu Startort, wann komme ich an relativ zum Ort darüber. Und wenn ich halt irgendwie über China fliege, dann ist ja eigentlich auch egal. Die müssen mir halt nur sagen, dass ich in dem Moment links abbiegen soll, damit ich nirgendwo gegenfliege.
Ja, das stimmt.
Also ich glaube, das ist nicht so dramatisch. Ich denke jetzt gerade nur wirklich irgendwie so, ne? Ja. So wie du direkt so gesagt hast, ah, wunderbarer Edge Case, 2 und 3 Uhr sind die gleichen. Ne? Denke ich natürlich schon so, okay, das klingt erstmal sehr sinnvoll, wenn wir jetzt diese 4 Datenstrukturen haben für die jeweiligen Use Cases. Aber wo ist es tatsächlich so, dass es keine offensichtlich korrekte Wahl gibt, das eine oder das andere zu verwenden, weil man halt eben diese Domänen hat, die miteinander kollidieren. Der Datenschreiber und ich habe halt eine Stimmaufnahme und die findet halt nicht in Timestamps statt.
Ja, absolut. An der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, wo es nicht eindeutig, also das mit dem, ist es jetzt 2 oder 3 Uhr, das ist das Gleiche. Das ist halt noch der einfachere Case. Wenn wir die zu Uhr zurückstellen, gibt es eine Stunde ja doppelt. Also im Oktober gibt es die Stunde von 2 bis 3 Uhr zweimal, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Ich kann mir nie merken, wann wir vor uns zurückstellen.
Ist, glaube ich, so.
Und das heißt, wenn ich einfach nur weiß, in Europe, Berlin, der so und so vielte Oktober, 2.13 Uhr, dann weiß ich nicht, ist das 2.13 Uhr vor der Zeitumstellung oder 2.13 Uhr nach der Zeitumstellung. Das heißt, ich muss eigentlich da immer daneben schreiben, ist das jetzt 2.13 Uhr plus 1 oder 2.13 Uhr plus 2. Also was ist der Offset zu UTC? Das ist bei uns in Deutschland ja plus eine Stunde in der gegenüber UTC in der Winterzeit plus 2 Stunden in der Sommerzeit.
Ja, ich meine, das sagst du jetzt so. Das ist halt dann eben so. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass in so Ländern, die eine etwas dynamischere Gesetzgebung haben, weil die zum Beispiel irgendwie einfach einen Diktator haben und der will heute so, morgen so, die können ja im Zweifelsfall ihre Zeitzone recht spontan anpassen und auch recht kurzfristig anpassen.
Also das schönste Beispiel, was ich dazu kenne, ist, es gibt diese TZ-Datenbank, Time Zone Database. Das ist so, das ist irgendwie ein Typ, der in Nebraska geboren ist, aber in Kalifornien lebt. Deswegen ist es, glaube ich, nicht der Typ aus dem XKCD. Das ist einfach dieses Regelwerk pflegt. Also für Europe Berlin, wann wird Zeit umgestellt? Das ist halt dieses Regelwerk. Und auf die Mailingliste von dieser Time Zone Database hat irgendwann mal ein Russe geschrieben am 17. Dezember oder so. Ich werde übrigens morgen die Zeitzone von Antarktis-Station sowieso ändern. Also einfach wirklich mit nicht mal 24 Stunden Vorlauf. Bei so Antarktis-Stationen ist halt, in der Arktis und in der Antarktis spielt Zeitzone keine relevante Rolle, weil du hast es 6 Monate hell und 6 Monate dunkel und die Sonne geht tagsüber nicht auf und unter. Deswegen ist da so ein bisschen zufällig, welche Zeitzone man wählt. Und in der Regel machen sie es so, dass die sich an der Zeitzone von der Basisstation orientieren, mit der sie hauptsächlich kommunizieren. Damit sie halt.
Und wo nimmt die ihre Zone her?
Naja, also nehmen wir mal an, die kommunizieren hauptsächlich mit Moskau, dann nehmen sie halt die Moskauer Zeitzone.
Okay, und wenn ich jetzt also so eine Südpolarstation bin und ich habe da Moskauer Zeitzone und ich reise da jetzt an, um irgendwie mein halbes Jahr Dienste anzutreten und ich hüpfte halt eben von Argentinien aus rüber, habe ich ja Jetlag aus der Hölle für nur 4 Stunden Flug.
Ja, das kann passieren. Wow. Ja. Und der Leiter von dieser Antarktis-Station hatte eigentlich, ich glaube, Moment, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, der wollte eigentlich. Also es war die russische Antarktisstation Vostok und es war am 18. Dezember 2023 haben die von UTC plus 7 auf UTC plus 5 umgestellt und am 17. Dezember, also einen Tag vorher, hat er eine Mail dazu geschickt. Eigentlich wollte er schon zwei Jahre früher wechseln, die Zeitzone, weil die halt irgendwie umgestellt haben, in welcher Basisstation sie sprechen. Oder auf jeden Fall hat die Zeitzone nicht mehr so richtig für die Sinn ergeben. Aber 2 Jahre vorher haben die nur einen einzigen Fernsehsender empfangen in ihrer Antarktisstation und dieser Fernsehsender hat bei ihrer alten Zeitzone in der Mittagspause Pause Nachrichten gezeigt. Und das wollten sie gerne beibehalten. Deswegen haben sie erst 2 Jahre später, wo sie dann 4 Fernsehsender empfangen haben, die Zeitzone umgestellt. Und in dem Zuge hat sich dann auch herausgestellt, dass die Zeitzone, die die Timezone-Datenbank für diese Antarktis-Station hatte, immer falsch war. Die hatten da immer +6 statt +7, die es eigentlich vorher waren. Da sind halt super Spezialfälle, solche Antarktis-Stationen. Da sind dann ja irgendwie 10 Menschen oder sowas. Aber dass ein Land innerhalb von wenigen Monaten entscheidet, wir stellen jetzt unsere Sommerzeitregelung um, das passiert durchaus.
Ja, ich wollte gerade sagen, Antarktis-Station schön und gut, aber das ist jetzt ja nicht meine Kernzielgruppe für meine, keine Ahnung, Dogwalking-App oder was immer ich gerade baue. Wohingegen ich mir halt irgendwie vorstelle, irgendwie so ein Verrückter, der sich gerade irgendwo an die Macht geputscht hat. Vielleicht brauchen die mein Produkt und dann wird es ja schon schwierig.
Genau.
Zumal also, die auch irgendwie vielleicht an irgendwelcher Infrastruktur dran sitzen, die am Ende tatsächlich irgendwie ein Atomkraftwerk regelt oder sowas.
Ja. Genau, also da, also diese Timezone-Datenbank, was eben diese Liste von Regeln ist, die Zeitzonen beschreiben, die haben so im Schnitt 4 bis 5 Updates pro Jahr, wo sich irgendwelche Zeitzoneninformationen tatsächlich ändern. Das sind teilweise halt solche Änderungen wie diese Antarktisstation Vostok, das sind aber sehr regelmäßig auch irgendwelche Länder, die Zeitzonenregelungen tatsächlich, oder auch Teile von Ländern. Also es entstehen neue Zeitzonen. Zeitzonen sind halt, in Deutschland haben wir Europe Berlin, beziehungsweise technisch gesehen haben wir 2 Zeitzonen in Deutschland, aber das ist ein anderes Thema. Und wenn jetzt irgendwie...
Wieso ist das ein anderes Thema? Warte mal, wieso ist das ein anderes Thema? Mir ist das nämlich jetzt nicht so gewahr, tatsächlich.
Deutschland hat 1980 die Sommerzeit eingeführt. Die Schweiz hat 1981 die Sommerzeit eingeführt. Und es gibt eine deutsche Exklave in der Schweiz, Büsingen. Büsingen liegt komplett innerhalb der Schweiz, gehört aber zu Deutschland. Und Büsingen hat sich entschieden, 1981 zusammen mit der Schweiz die Sommerzeit einzuführen, damit die halt nicht eine andere Zeit haben als ihre komplette Umgebung. Und deswegen gibt es neben Europe Berlin auch Europe Büsingen als Zeitzone in der Zeitzonen-Datenbank, weil für 1980 die keine Sommerzeit hatten.
Dass ich an Developer-Konferenz Feinschmecker bin, überrascht wahrscheinlich niemanden, der diesen Podcast abonniert hat. Aber es muss dann auch passen, ne? Eine Mikrokonferenz, die sich anfühlt wie ein Firmenseminar, kann mir genauso gestohlen bleiben wie die XXL-Messe mit Zehntausenden, wo dann die Hälfte der Talks eh nur Werbung ist. Wie wäre es stattdessen mit einer inhaltlich wertvollen Konferenz im größten technischen Sweet Spot, hm? Ich würde euch gern die Coach Talks in Hamburg ans Herz legen. 4. und 5. November. 3.500 echte Entwicklerinnen und Entwickler. Über 100 Talks auf 14 Tracks, aber auf der Bühne Inhalte statt Produktpitches. Ihr pflanzt euch in Kinosessel, Popcorn Flatrate inklusive, zieht euch das Neueste von AI über Security bis Frontend rein und macht am Abend Party auf der Reeperbahn. All das ist in eurem Konferenzticket enthalten und an diesem Ticket könnt ihr jetzt sogar noch bis Mitte September handfest sparen. Denn wenn ihr zwischen dem 1.9. und 14.9. euer Ticket klickt, könnt ihr dank der großen Back-to-Office-Kampagne für 549 statt 799 Euro dabei sein. Also nicht lange fackeln, sondern zuschlagen. Alle Infos hierzu findet ihr natürlich auch nochmal verlinkt in den Shownotes zu dieser Revision. Wir wünschen euch viel Spaß in Hamburg.
Daraus erschließe ich dann, dass sozusagen meine nächste Frage zur Datenbank, das muss ja eigentlich eine Blockchain sein, wo ich ja nicht nur sagen kann, was ist jetzt, sondern ich muss ja auch sagen können, zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt.
Genau.
Wie war da das Setup, ne?
Und genau.
Also insofern existiert diese Zeitzone nur dahingehend, dass es halt einen Zeitpunkt gab, wo ein Zeitpunkt in Büsingen versus Rest vom Land ein anderer war.
Ja, der entscheidende Punkt ist, es gab seit 1970 einen Zeitpunkt, wo es unterschiedlich war. Also was die Zeitzonen-Datenbank macht, ist in dem Moment, wo es unterschiedliche tatsächliche Regelungen für 2 Orte gibt, die nach 1970 liegen, dann wird eine neue Zeitzone eingeführt. Also wäre dieses Büsingen-Nummer 1960 passiert, gäbe es Europe Büsingen nicht. Und dann könnte man die Zeit in Büsingen nicht korrekt darstellen. Das hat zum Beispiel den netten Nebeneffekt. Wir sitzen ja beide in westdeutschen Bundesländern. Es gibt keine Zeitzone, die für uns beide die Zeit ab 1945 korrekt darstellt. 1945 gab es nämlich für Berlin und die Sowjetzone und für die Westzonen unterschiedliche Sommerzeitregelungen. Übrigens da noch mit plus 3, da gab es die sogenannte doppelte Sommerzeit. Und da war Berlin war anders geregelt als für in meinem Fall jetzt Bochum, weil Berlin und die Ostzone, der Sowjetzone, Entschuldigung, halt eine andere Regelung einfach nur 1945 hatte als die drei Westzonen. Und
aber waren die drei Westzonen synchronisiert?
Die drei Westzonen waren synchronisiert, aber weil das eben vor 1970 war, Europe Berlin hat natürlich die Berliner Regelung von 1945. Also es gibt auch in dieser Zeitzonendatenbank in die Vergangenheit vor 1970 Regeln, aber es wird Zeitzonen werden nicht aufgesplittet, wenn der Unterschied der Regelung vor 1970 lag.
Ja, okay. 1970 wissen wir ja.
Unix Timestamp.
Erster.
Genau.
Genau. Das ist ja sozusagen der Nullpunkt der Zeitrechnung, wenn man Nerd ist.
Genau. Und es ist also im Jahr 2025 ist die letzte neue Zeitzone entstanden. America Coyaque? Keine Ahnung. Chile hat ein Teil von Chile hat die Sommerzeit abgeschafft. Und dafür gab es halt bisher keine Zeitzone. Und deswegen musste dafür eine neue eingeführt werden. Und das heißt halt auch, dass alle, die in ihrem System auf, ich nehme an, America Santiago de Chile, keine Ahnung,
wahrscheinlich
stehen haben und in diesen müssen jetzt plötzlich ihre Zeitzone ändern, müssen erstmal ein Zeitzonen-Datenbank-Update kriegen und müssen dann ihre Zeitzone ändern, weil es jetzt halt eine neue Zeitzone gibt.
Ja.
Die es vorher nie gab, wegen politischen Entscheidungen.
Mhm. Ja. Okay, ich hatte jetzt gerade, als du angefangen hast mit neuer Zeitzone und mit Amerika angefangen hattest, hatte ich jetzt erstmal direkt meinen Gedanken erstmal weiter nach Norden geschoben.
Ja.
Weil ja da ironischerweise, obwohl Amerika ja mehr so das russische Puppenkonzept ja durchaus Anwendung findet mit in der Zeitzone wohnt was mit einer anderen Zeitzone, wohnt was mit einer anderen Zeitzone, wohnt was mit einer anderen Zeitzone. Ich glaube, das geht da ja ziemlich tief runter, wenn man sich es drauf anlegt, ne?
Ja, also die haben ja die drei großen Zeitzonen irgendwie, Ostküste, Central und Westküste oder so, aber dann auch irgendwie sehr unterschiedliche Sommerzeitregelungen teilweise, wenn ich das alles richtig verstehe, ja.
Ja, das und halt eben dann so die, wie heißt das denn?
Alaska?
Ja, ich dachte jetzt mehr so die First Nations und so, die haben ja auch so Teilautonomie in sich drin und haben dann ja auch ihre eigenen Sommerzeitregelungen.
Ob das in der also die Timezone-Datenbank orientiert sich nicht streng danach, was UN-anerkannte Gebiete sind. Aber ich weiß nicht, ob das also es gibt eine Zeitzone für Gaza zum Beispiel oder für palästinensische Gebiete. Aber ich weiß nicht, ob so Native-Zeit-Dinge, ob die da auch abgebildet, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, also ich weiß, dass sie zumindest abweichende Sommerzeitregelungen haben und dass es teilweise echt irritierend ist, wenn man 5 Minuten Auto fährt und in der Zeit durch 7 de facto Zeitzonen durcheiert.
Ja.
Das existiert wohl auch.
Ja, warum denn auch nicht? Wir wollen es ja kompliziert halten.
Ja, was heißt denn kompliziert? Erstens sollen die mal machen, was sie wollen. Wenn sie schon ihren eigenen Laden haben, sollen sie den schmeißen, wie sie wollen. Und zum anderen, ich meine praktischerweise, du hast ja vorhin Büsingen angesprochen, das finde ich ja immer ein sehr schönes Beispiel für absoluten Pragmatismus.
Ja.
Die halt sagen, okay, technisch gesehen gehören wir zu dem einen Lager, wir sind aber umgeben vom anderen Lager, also hier bezahl dein Brötchen in Franken, finde dich damit ab.
Absolut, ja.
Ja.
Eventuell zum dem Thema Timezone-Datenbank-Update noch ein Pitfall, in das ich einmal reingelaufen bin. Man muss diese Datenbank regelmäßig updaten. Wenn man einfach ein Linux-System benutzt, dann kommt das über das System-Update automatisch dazu. Wenn man MySQL benutzt, sollte man da ein bisschen aufpassen. MySQL speichert nämlich Zeitzoneninformationen in einer Datenbank, damit es halt dann irgendwie effizient darauf Berechnungen machen kann. Diese Datenbank wird, wenn man einen neuen MySQL-Server aufsetzt, einmalig aus der System-Timezone-Datenbank initialisiert und danach nie wieder geupdatet. Das heißt, wenn man die Timezone-Database auf seinem Linux-Server updatet, muss man die auch in seiner MySQL-Datenbank danach nochmal updaten.
Ach so, mit einem extra Schritt.
Mit einem extra, ich glaube, das war ein SQL-Command, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Vielleicht war es auch irgendwie ein Skript, was mitgeliefert wird, aber genau, das ist ein extra Schritt. Das wird beim Anlegen der Datenbank einmalig aus der System-Datenbank generiert, aber danach nie wieder geupdatet.
Okay, das sollte man also tun.
Also zumindest war das vor 5 Jahren so, als ich das Problem hatte. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich mittlerweile auch was verändert.
Ja, wahrscheinlich, möglich, man weiß es nicht. Aber wie viel Ungemach erwächst denn daraus, wenn das nicht stimmt?
Ja, also
wenn zum Beispiel das nicht passiert.
Solange wir, also im Zweifelsfalle eben hängen, ich kann mir bei so einem WordPress, ich bin mir nicht sicher, vorstellen, dass die Zeit, wann ein Kommentar oder wann ein Post gemacht wurde, halt irgendwie in der Zeitzone, die für den Blog konfiguriert ist, angezeigt wird oder so. Vielleicht auch in der User-Zeitzone, ich weiß es nicht. Aber wenn sich jetzt eine Zeitzonenregelung ändert, dann kann es halt sein, dass da eine falsche Information steht. In Deutschland ist es so, dass sich seit 1980 die Regelung nicht geändert hat. Also wir haben seit 1980, abgesehen von Büsingen 1981, die gleiche Sommerzeitregelung. Das heißt, in Deutschland haben wir da relativ wenig Probleme mit, weil diese Europe-Berlin-Zeitzone halt extrem konstant ist und die Regeln sich nicht ändern. Da steht halt als Regel drin, letzter Sonntag im März und erster Sonntag im Oktober, glaube ich, um 1 Uhr UTC wird die Zeit umgestellt. Und der Rest wird automatisch berechnet daraus, ne? Also es muss jetzt nicht für jedes, zumindest für Europe Berlin, muss nicht jedes Jahr einzeln reingeschrieben werden, wann genau umgestellt wird, sondern es gibt halt die Regel und die ist relativ einfach. In dem Moment, wo jetzt, das ist ja eine Diskussion, ob die EU die Sommerzeit abschaffen will, in dem Moment, wo das passiert, muss die Europe Berlin Zeitzone angepasst werden und dann muss ich auch meine Zeitzonen-Datenbank aktualisieren, sonst habe ich halt eine falsche Zeitanzeige, weil die weil mein System dann immer noch denkt, es gäbe eine Sommerzeit, obwohl die politisch abgeschafft wurde.
Gut, aber ich meine, das wäre ja wahrscheinlich nicht besonders fatal, denn, okay, das ist jetzt technisch gesehen ein Bug, aber das ist halt so die Sorte von Bug, um die ja Nutzer, die irgendwie nicht unterm Stein leben, also quasi automatisch den Plus und Workaround machen, ne? Die denken sich halt eben, die Zeit stimmt nicht, ich habe in der Zeitung gelesen, Zeitzone hat sich geändert, ergo, biege ich das mal so hin. Ich mache mir mehr so Sorgen um so Kisten wie Cronjobs und ähnliches, die halt nicht Stand jetzt Skynet-mäßig schon Bewusstsein erlangt haben und so Workarounds machen.
Genau, da ist dann halt, also die erste Frage ist, was ist die Server-Zeitzone von deinem Server? Ist das UTC oder ist das Europe Berlin? Davon hängt ab, wann die Cronjobs laufen. Und die zweite Frage ist, ist es für deine Cronjobs überhaupt relevant? Also, ich hatte mal einen Cronjob, wo es tatsächlich relevant war, und zwar habe ich mal an Embedded Devices gearbeitet und Have You Tried Turning It Off and On Again? Wir hatten halt einen nächtlichen Reboot da drin. Und am Anfang war dieser nächtliche Reboot zu UTC 4 Uhr irgendwas. Das ist halt nach deutscher Zeitzone safe. Das ist halt spätestens um 6 des Nachts. Zumindest für den Use Case, wo wir da unterwegs waren, war das nachts. Oder war das genug Nacht, dass es funktioniert hat. Und in dem Moment, wo die Dinger dann in den USA eingebaut werden oder so, ist 0 UTC halt nicht mehr nachts, sondern kann mitten am Tag sein. Das heißt, da sollte man dann schon aufpassen, dass man die lokale Zeitzone benutzt. Da muss man dann aber sagen, lokale Zeitzonen springen halt jetzt auch nicht um 10 Stunden. Ne? Also das orientiert sich ja daran, wo die Sonne steht. Was passieren kann, ist, dass sie um 24 Stunden springen. Also, dass man auf die andere Seite der Datumsgrenze hüpft, das passiert grundsätzlich. Aber so eine lokale Zeitzone springt halt mal um 1, 2, 3 Stunden oder sowas. Da ist halt die Frage, wie relevant ist das dann am Ende für deine Cronjobs? Ich glaube, es gibt mit Sicherheit Fälle, wo es relevant ist. Ich glaube, das ist in 98%, vor allen Dingen bei Cronjobs, die sowieso alle 15 Minuten oder alle 2 Stunden laufen, ist es sowieso egal. Das heißt, es ist wirklich nur bei Cronjobs, die irgendwie zu einer bestimmten Uhrzeit laufen sollen, relevant. Da ist die Frage, wie viel gibt es davon und wie viel Unterschied macht da 2, 3 Stunden Unterschied?
Also ich würde durchaus jetzt Widerspruch erheben gegen deine Aussage, die Zeitzone springt mal nicht eben um 6 Stunden. Das tut sie möglicherweise aus der Betrachtungsweise des Gerätes ja durchaus, wenn, wie du gerade gesagt hast ja, als Beispiel das Ding irgendwo anders verwendet wird, als es vorher war. Also ich kann ja irgendein computerisiertes Gerät nehmen, in einen Flieger hüpfen, nach 6 Stunden wo aussteigen, wo komplett anders ist. Und einfach nur, weil das Ding halt zeitabhängige Computerlogik in sich hat, funktioniert es nicht mehr so gut, wie es an dem Ursprungsort, für den es designt wurde, gebaut wurde.
Da stimme ich dir zu.
Kisten haben wollen, die permanent online sind, dann ist das ja doof.
Da, wenn wir die Zeitzone ändern, dann kann es relativ stark schwanken. Wir waren ja gerade bei der Frage, was passiert, wenn ich vergesse, die Timezone-Database zu updaten. Und da ist dann halt die Frage, die Regel für eine Zeitzone wird jetzt nicht, also wie gesagt, die kann um 24 Stunden springen. Aber die wird nicht um 10 Stunden springen.
Ne, das hat die Datenbank nicht, aber der relevante Ausschnitt der Datenbank für ein gegebenes Gerät kann halt eben springen, wenn es verfrachtet wird.
Ja, absolut, absolut. Und da ist dann halt auch die Sache, da muss man halt gucken, ob so Cronjobs eventuell übersprungen werden oder so, wenn sich die. Es kann natürlich auch sein, wenn ich jetzt einen Cronjob jede Nacht nach deutscher Zeitzone um 2.30 Uhr habe, wird der bei der Zeitumstellung entweder gar nicht oder zweimal ausgeführt, ob das ein Problem für mich ist.
Ja. Es kommt halt wahrscheinlich auch wirklich drauf an, wie so allgemein die Stakes sind, ne?
Genau, genau.
Also WordPress, wahrscheinlich egal. Atomkraftwerk, vielleicht nicht ganz so egal.
Ja. Wäre auch meine These.
Ja. Du hattest vorhin erwähnt, du würdest so vorschlagen, diese vier Datenstrukturen zu verwenden.
Ja.
Tempora hat jetzt deutlich mehr. Ist das gut oder nicht?
Ich glaube, sie haben eine weniger. Also sie haben nicht die Unterscheidung zwischen Offset-Datetime und Zoned-Datetime. Also Java hat diese Unterscheidung, das ist jetzt irgendwie 14 Uhr plus 2 oder das ist 14 Uhr Europe Berlin. Die Unterscheidung hat Temporal nicht. Was da noch dazu kommt, sind so Special Cases wie nur das Datum, Jahr, Monat, Tag, nur die Uhrzeit, ein Monat, also Jahr und Monat und sowas. Solche Datentypen ergeben durchaus Sinn, wenn das was ist, was ich darstellen will. Mir ging es jetzt vor allen Dingen für einen Ersatz für diese Date-Klasse, die so einen Zeitpunkt auf all diesen vier Achsen irgendwie versucht darzustellen. Aber dass man irgendwie sowas wie Datum als eigenen Datentypen hat, finde ich extrem sinnvoll. Also in JavaScript ist ein beliebter Bug, wenn ich einen ISO 8601-String fürs Datum haben möchte. Also 2026 minus 08 minus 13 als String. Dann ist in JavaScript ja ein üblicher Weg, dass man toISO-String und darauf dann Substring macht und dabei vergisst man dann, dass dieses toISO-String in UTC die Zeit ausgibt und das kann dafür zu führen, dass wenn ich eigentlich halt in eine Zeit in Zeitzone des Users im Browser habe, dass ich mit dieser Art und Weise ans Datum dran zu kommen, dann halt ein anderes Datum kriege, weil ich in einer anderen Zeitzone unterwegs bin. Und wenn ich dafür dann echt einen Datentypen habe und dann auf einem Objekt einfach sage, gib mir mal nur dieses Datum, dann ist das aus meiner Sicht extrem sinnvoll, weil es natürlich die Fehlerquellen minimiert. Also einerseits macht es den Code ausdrucksstärker, aber es reduziert halt auch echte Fehlerquellen. Also ich bin großer Freund davon, dass so APIs so high-levelig sind wie möglich und dass ich wirklich das ausdrücken kann, was ich ausdrücken möchte. Typisches Beispiel, wenn ich einen Tag drauf rechnen will, aber nur eine Methode habe, um Sekunden drauf zu rechnen, könnte ich halt sagen, ja okay, ich rechne 60 mal 60 mal 24, also 86.400. Das ist halt bei einer Zeitumstellung nicht ein Tag, sondern da ist ein Tag 23 Stunden oder 25 Stunden. Und wenn ich eine Methode habe, rechne mal einen Tag drauf und komme bei der gleichen Uhrzeit aus, dann ist es halt dieses erstens einfacher zu benutzende API und andererseits aber auch die richtigere. Wenn das ist, was ich will, ne? Es kann ja sein, dass ich auch wirklich 24 Stunden draufrechnen will. Gibt's ja auch Use Cases für, aber das sind halt zwei unterschiedliche Dinge und das sollte die API auch auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen anbieten.
Ich war nur so auf Temporal und die haben ja eigentlich mehr, also du hast recht, dieser Offset-Spezialfall fehlt tatsächlich. Dafür haben sie halt einen eigenen Datentypen für eine Duration.
Ja, auch absolut sinnvoll. Zwei, oder? Ich habe vergessen, wie der andere heißt. Also es gibt halt den Unterschied zwischen, das ist eine Menge an Sekunden, das ist eine Zeiteinheit. Da ist halt ein Tag 24 Stunden quasi. Und das ist eine logische Einheit. Also irgendwie 3 Monate, 5 Tage und 7 Stunden. 3 Monate kann ich nicht in das sind so und so viele Sekunden umrechnen oder so und so viele Stunden, weil 3 Monate ab Februar was ganz anderes ist als 3 Monate ab April. Und deswegen auch dafür zwei verschiedene Datentypen zu haben, für das ist jetzt wirklich der Abstand zwischen zwei Zeitpunkten, also was ich als Anzahl Sekunden angeben kann, oder das ist halt so ein logisches, ich möchte 3 Monate draufrechnen, ergibt für mich total Sinn.
Ja. Ja, und ist auch sehr handlich. Man muss halt nur eine sehr große API-Oberfläche navigieren.
Ja.
Ich finde das ja mit Temporal wirklich sehr nett. Es fühlt sich halt sehr im Vergleich sehr viel komplexer an, aber es ist einfach nur ein, das sichtbar geworden ist, was da an impliziter Komplexität drin war und wo teilweise auch einfach die Werkzeuge fehlten, um etwas richtig zu machen. Das ist halt jetzt da.
Genau, also das ist halt, das ist unfassbar kompliziert, dieses ganze Thema, weil es halt einfach so viele Regeln und Sonderregeln und Abweichungen und ich weiß nicht was gibt. Deswegen muss eine API, glaube ich, einen riesen Surface haben, wenn ich, weil es das halt ermöglicht, dass ich ausdrucksstark das sage, was ich wirklich meine und die API ja. dann hoffentlich das Richtige macht. Ich muss mir da halt immer noch so ein bisschen bewusst sein, was das Richtige eigentlich ist. Also was heißt es denn eigentlich, einen Tag drauf zu rechnen in meiner Anwendung? Ist es richtig, dass wenn ich von 15 Uhr am Tag vor der Zeitumstellung einen Tag drauf rechne, dass ich dann wieder bei 15 Uhr lande und deswegen nur ein Intervall von 23 oder 25 Stunden habe? Oder will ich 25 Stunden draufrechnen? Das ist halt ja was ich nur in meiner Anwendung weiß, was das Richtige ist. Aber dass ich die ja. Möglichkeit habe, das so auszudrücken, halte ich für extrem sinnvoll.
Ja. Und ich meine, das Problem ist ja rein konzeptionell, dass es meistens egal ist.
Ja.
Das ist, glaube ich, das wirklich fiese. Es ist halt meistens wirklich komplett nebensächlich, ob das Publikationsdatum jetzt plus eins oder minus eins da drin steht. Merkt im Zweifelsfall niemand. Ob der Cronjob zweimal läuft, was ja schon deutlich näher an da passieren kritische Dinge ist,
ja,
kann gegebenenfalls auch kein Problem sein. Dann ist halt ein Datensatz leer, wow, wen kümmert's? Aber es kann halt eben tatsächlich auch Auswirkungen haben.
Absolut, absolut.
Gibt's da so in deinem Kopf irgendwie so eine Liste von irgendwie die besten Bugs, die Datums- und Zeitmissmanagement je hervorgebracht haben?
Liste von Bugs leider gar nicht so richtig. Also das eine Beispiel, an das ich mich, wie gesagt, gerne erinnere, ist das mit, dass MySQL das nicht automatisch aktualisiert. Ansonsten, ich schreibe ja keine Bugs, ist das Problem.
Natürlich nicht. Wir sind ja im Age of Agentic AI. Wir lassen Bugs schreiben.
Das absolut. Ist absolut.
Klar.
Also,
ja, aber ich dachte halt so an so Kisten, es gibt ja irgendwie so, Integer Overflow, willst du ein Beispiel für haben, Ariane, Rakete, Puff, so, das Ding.
Ja, ich kenne jetzt keine so super bekannten Beispiele wie den Ariane-Fall. Ich kenne halt, ich reg mich immer gerne drüber auf, wenn irgendwo irgendwas kaputt ist und vergesse es dann aber sofort wieder, das ist vielleicht auch ein Nachteil. Also klar laufe ich in meinem Alltag über Bugs bei Daytime Handling in Software, die ich benutze. Aber ehrlich gesagt merke ich es mir dann nicht, sondern je nachdem, wie meine Stimmung ist, rege ich mich kurz auf oder lache kurz einmal in mich hinein und dann gehe ich aber auch weiter.
Also ist das jetzt wirklich sozusagen ein Faktor in deiner Realität? Weil man kennt das ja als Nerd, dass man einfach, weil man weiß, wie gewisse Dinge funktionieren, man Dinge sieht, die einfach Banner-Blindness von normalen Menschen komplett wegfiltert. Also nimmst du zum Beispiel an, dass du jetzt irgendwie Datums- und Zeit-Bugs siehst, über die mein Hirn einfach hinwegrechnet, weil ich halt nicht so tief in diesem Rattenloch drin stecke.
Ja, ich glaube schon, ja. Also ich merke halt, dass ich in meinem Kopf irgendwie immer, wenn ich mit Datum und Uhrzeit unterwegs bin, halt auch tatsächlich diese vier Typen als mentales Modell. Und mir fällt schon auf, wenn ich irgendwo was falsch eingeben muss. Wenn ich irgendwo was eingebe, wo ich glaube, dass das für diesen Use Case das Falsche ist und dann sehe ich sofort, wo es potenziell Probleme macht und ich nutze die Software dann natürlich nicht während der Zeitumstellung. Entweder teste ich es einmal kurz oder ich denke mir, das kann nicht funktionieren während der Zeitumstellung. Und aber
ja.
Ja.
Okay, aber weißt du denn was von Workarounds, die genau solche Bugs vermeiden? Also haben da irgendwie Firmen irgendwelche Prozesse im Weg, die jetzt irgendwie nicht besonders intuitiv sind, damit halt sowas nicht passiert wie die Ariane?
Ja, mir fallen zwei ein. Ich fange erstmal mit dem an, mit dem ich mich besser auskenne. Ein Konzept, was wir noch gar nicht erwähnt haben, sind Schaltsekunden. Also die Erde dreht sich nicht ganz exakt immer gleich schnell um die Sonne, sondern das kann so ein bisschen variieren, wie schnell sich die Erde um die Sonne dreht, weil Gravitation, Physik, ich habe keine Ahnung. Und
Alter, was meinst du, was los ist, wenn Elon Musk das rausfindet?
Und man kann mittlerweile mit modernen Atomuhren den Zeit deutlich genauer messen als die Zuverlässigkeit, wie schnell sich die Erde einmal um die Sonne dreht. Und das führt dazu, dass mit der Zeit das so ein bisschen auseinanderdriftet, unsere genaue Zeitmessung und wann ist eigentlich ein Jahr um. Und was es deswegen gibt, ist das Konzept von Schaltsekunden, wenn man messen kann, dass gerade irgendwie die Atomuhren und die Physik oder die Erdrotation auseinanderlaufen, dann fügt man Schaltsekunden ein. Dann sagt man einfach, es gibt jetzt eine Sekunde mehr. Das hat man 1972 angefangen und seitdem gibt es, glaube ich, irgendwie 27 Schaltsekunden. Und die letzte gab es 2016. Das heißt, es gibt eine Uhrzeit am 31. Dezember oder am 30. Juni, passiert das, glaube ich, immer. Es gibt dann eine Uhrzeit von 23.59 und 60 Sekunden, weil es eine Sekunde mehr gibt. Es gibt theoretisch auch die Möglichkeit, dass negative Schaltsekunden, dass eine Sekunde abgezogen wird, das gab es aber in der Realität noch nie. So, kein Computerprogramm kann mit 23.59 und 60 Sekunden umgehen. Das geht nicht. Also, es gibt schon welche, die das können, aber fast keine. Und was normales Linux-System macht, ist, dass es die Sekunde dann doppelt gibt. Der springt von 23.59, 59,99999 zurück auf 59 Sekunden und es gibt diese Sekunde doppelt. Das heißt, die tatsächliche Systemuhr springt eine Sekunde zurück, was Software verwirren kann. Wenn ich einen Timer habe, der immer um 59 triggert, dann triggert er plötzlich doppelt oder was auch immer. Und was Google deswegen macht, ist sogenanntes Leap Smearing. Das heißt, bei denen gibt es diese Sekunde nicht doppelt, sondern 24 Stunden vor der Schaltsekunde und 24 Sekunden nach der Schaltsekunde machen die ihre Uhren einfach einen Tacken schneller. Sodass über 48 Stunden, ich glaube über 48 Stunden, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht waren es auch irgendwie 12 Stunden vorher und 12 Stunden hinterher, aber ist auch egal, diese eine Sekunde aufgeholt wird. Und das machen auch die Google NTP-Server. Deswegen sagt Google, nutzt nicht unsere NTP-Server, weil Google NTP-Server machen was anderes als alle anderen NTP-Server, weil alle anderen NTP-Server sagen, es gibt hier übrigens eine Schaltsekunde. Und Google sagt, das Konzept von Schaltsekunden kennen wir nicht, wir machen unsere Uhren ein bisschen schneller, damit eben solche Bugs nicht auftauchen. Das heißt aber auch, dass eben vor und nach Schaltsekunden Google NTP-Server und die anderen NTP-Server so ein bisschen bis zu einer halben Sekunde auseinander driften können, was eigentlich gerade die echte Uhrzeit ist. Das ist so ein Workaround, den ich kenne. Und der zweite ist vielleicht der Deutsche Bahn-Workaround. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ich reise selten zwischen 2 und 3 Uhr nachts mit der Deutschen Bahn, gibt es bei Fernzügen tatsächlich das Konzept, dass die, wenn im Oktober die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt werden, sind die Züge ja plötzlich eine Stunde zu schnell und kommen eine Stunde zu früh an, laut Fahrplan, wenn der eigentlich um 1 Uhr losfahren soll und um 4 Uhr ankommen soll und dann gibt es halt eine Stunde dazwischen doppelt, ist halt eine Stunde zu schnell. Mhm. Deswegen bleiben die Züge dann für eine Stunde stehen. Ich glaube, das betrifft keine Regionalzüge, weil die ja sowieso im Stundentakt fahren oder sowas. Aber das ist extrem gefährliches Halbwissen. Dieses Konzept, dass ein Zug für eine Stunde stehen bleibt, um die Zeitumstellung aufzuholen, gibt es meines Wissens nach auf jeden Fall in Einzelfällen immer noch.
Ja, ich habe gerade hier Pressemitteilung rausgekramt, so ist das. Und in die Gegenrichtung fällt dann einfach was aus. Oder verschwindet aus dem Fahrplan und da stand nie da drin.
Ja. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, mir ist das, ich fahre um diese Uhrzeit nie Bahn. Das ist nicht ganz richtig. Ich bin dieses Jahr, als die Zeit eine Stunde vorgestellt wurde, tatsächlich Bahn gefahren. Wenn der Zug normalerweise im Stundentakt fährt und dann eine Stunde übersprungen wird, wäre mein Tipp an euch, dass ihr euch mal kurz Gedanken macht, ob ihr wirklich 2 Stunden auf den nächsten Zug warten müsst oder ob da eventuell eine Zeitumstellung zwischenliegt. Das hat dann aber Regionalbahnen betroffen.
Okay, und du hast das jetzt auch nicht nur gemacht, um das auszuprobieren?
Nee, ich wollte wirklich nach Hause.
Okay. Man weiß es ja nicht. Aber ich meine, das Interessante gerade mit Schaltsekunden finde ich halt eben, es gibt halt keine richtige Antwort. Es ist halt einfach so, die Realität ist halt auf eine nicht besonders hilfreiche Weise konfiguriert. Und wenn man das irgendwie formalisieren möchte, kann man halt eben nur wählen zwischen Pest und Cholera.
Genau, also es ist ja auch so ein bisschen mit dem Schaltjahr. Das macht alles komplizierter, aber die Regelung nicht zu haben, würde halt dafür sorgen, dass wir irgendwann im Hochsommer Weihnachten feiern. Ich meine, man kann jetzt argumentieren, dass der Klimawandel auch dafür sorgt, dass wir im Hochsommer Weihnachten feiern, aber das ist schon nochmal was anderes. Und das will man halt auch nicht. Und bei Schaltsekunden ist es tatsächlich so, dass man sich jetzt dazu entschieden hat, dass es die ab 2035 wahrscheinlich nicht mehr gibt und dass man hofft, dass es bis dahin auch keine neue geben wird. Das heißt, dass das eventuell ein Problem ist, mit dem wir uns nicht mehr rumschlagen müssen. Man weiß noch nicht, was man stattdessen macht. Es gab mal die Idee, dass man so um das Jahr 2600 vielleicht eine Schaltstunde einführt. Aber das ist eine Idee, nichts ist, ich glaube, eventuell ist es auch schon wieder verworfen, ich bin mir nicht sicher, aber es gibt, glaube ich, keinen Alternativplan. Man weiß nur, man möchte keine Schaltsekunden mehr machen. Man weiß noch nicht, was man stattdessen macht, aber im Jahr 2600 ist halt das Schöne, das ist dann nicht mehr unser Problem.
Das ist wohl richtig. Ich hätte mich jetzt auch echt gefragt, was jetzt dann so die Verbesserung darstellt mit der Schaltstunde. Weil auf eine Weise wird das Problem kleiner, weil die braucht man halt dann nicht mehr so oft. Andererseits macht es das Problem größer, weil es halt eine ganze Stunde ist.
Und weil es halt was ist, was super, super selten passiert. Ne? Also ja.
Ja.
Also einmal im Lifetime von einer Person. Ja.
Ja, und bei der Schaltsekunde kannst du zumindest mal sagen, wir entwickeln dafür eine standardisierte Lösung und wir können auch hier eine abweichende Lösung haben und können das dokumentieren und dann findet man schon irgendwie zusammen.
Ja.
Schaltstunde klingt freaky.
Absolut, und ich bin froh, dass es nicht mein Problem sein wird.
Ja.
Aber ich glaube, das Einzige, also im Jahr 2000 war ich noch zu jung, das war nicht mein Problem als Softwareentwickler. Schaltstunde, bin ich schon lange tot, wird nicht mein Problem sein. Das Einzige, was in meiner Lifetime passiert ist, das Jahr 2038, glaube ich. Das.
Ja gut, aber das ist ja geht's nicht Datumszeitangabe
ja,
in dem Sinn.
Ja, absolut.
Wir haben zu wenig Bits, um die Zeit, um die Timestamps dann noch abzubilden.
Ja.
Tja. Aber ich meine, wenn man Y2K hingekriegt hat, kriegt man das ja wahrscheinlich auch relativ problemlos hin, oder?
Ja, weil das ist ja was, worum man sich extrem gut drauf vorbereiten kann. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir überall 64-Bit haben und das fängt ja schon überall an. Und das ist ja, das Problem ist halt, mit so Embedded Devices, die auch für 20 Jahre laufen oder sowas. Aber ansonsten ist das, glaube ich, was man tatsächlich extrem gut vorbereiten kann, weil man wirklich einfach nur sicher gehen muss, dass man überall 64-Bit-Timestamps hat und fertig ist die Nummer.
Ja.
Eine Sache, die ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen würde, ich weiß nicht, ob wir dazu noch zu sehr ins Detail gehen wollen.
Immer.
Womit wir uns ja bis jetzt hauptsächlich beschäftigt haben, ist sowas wie Zeitzonen und Uhrzeiten und was wir komplett außen vor gelassen haben, sind Kalendersysteme und Datumsangaben. Also so, ich habe halt gerade einfach so behauptet, es ist 2026, der 13. August und ja, das stimmt natürlich auch und ich glaube, alle Menschen, die uns jetzt zuhören, verstehen auch, dass ich mich damit auf den gregorianischen Kalender beziehe und werden das genauso sehen. Aber nicht jeder nutzt den gregorianischen Kalender und insbesondere noch nicht immer. Und das ist halt auch was, wo ich mich in der Temporal API bisher noch nicht zu ausführlich mit beschäftigt habe. Aber das finde ich extrem gut, dass die auch da das Konzept von Kalendersystemen haben und dass man es da zumindest theoretisch hat. Ich weiß nicht, wie gut die API da ist, weil ich es einfach noch nicht benutzt habe und da auch tatsächlich keinen Anwender. Also ich rechne grundsätzlich einen gregorianischen Kalender und habe die Software, die ich nutze, tut das auch und ich habe da bisher noch keine Use Cases selber gehabt, wo ich andere Kalendersysteme brauchte.
Ja, aber ich meine, du hast ich könnte mir so instantan einen vorstellen, du bist halt irgendwie mit historischen Dokumenten verfrachtet und du hast irgendwie eine Datenbank, wo, keine Ahnung, irgendwie was im russischen Zarenreich passiert ist. Irgendwie, keine Ahnung, Seeschlacht von Tsushima oder irgendwie so ein Blödsinn.
Ja,
du willst einfach nur, dass man da irgendwie sagen kann, wann ist was passiert, gib mal die ganzen Logs von den japanischen Schiffen und von den russischen Schiffen und dann,
Du kannst ja schon sagen, die Oktoberrevolution hätte es ohne den julianischen Kalender nie gegeben. Also,
nicht die Oktoberrevolution.
Das wäre dann die Novemberrevolution gewesen, genau.
Ja, gut.
Aber, dazu zur Umstellung julianischer, gregorianischer Kalender ist mein Lieblings-Fun-Fact ja der UN-Tag des Buches oder sowas. Ist irgendwie so ein, gibt ja für alles irgendwie einen Tag und das ist halt der Tag der Dichter oder des Buches oder irgendwie sowas in die Richtung. Das ist der 23. April. Am 23. April 1616 ist Shakespeare gestorben und am 23. April 1616 ist Cervantes, was der spanische Nationaldichter ist, gestorben. Die sind aber 11 Tage nacheinander gestorben. Spanien hatte 1616 schon den gregorianischen Kalender, und Cervantes ist wahrscheinlich nicht am 23., sondern Historiker gehen mittlerweile vom 22. April aus, aber das würde ich jetzt mal außen vor lassen, das ist, glaube ich, egal. Aber Cervantes ist nach gregorianischem Kalender am 23. April 1616 gestorben. England hatte zu der Zeit noch den julianischen Kalender und Shakespeare ist deswegen am 23. April 1616 nach julianischem Kalender gestorben. Also beide am gleichen Datum, aber an komplett unterschiedlichen Tagen. Also halt ein schöner Fakt, deswegen hat man jetzt heute den UN-Tag des Buches auf dieses Datum, also unter anderem deswegen auf dieses Datum gelegt.
Ach so, weil das so der Fun Fact ist.
Genau.
Okay, also keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie Dichter wäre, würde ich jetzt vielleicht irgendwie, hätte ich mir jetzt irgendwie so einen anderen Tag gewünscht, den sie sich dann anhand von meiner Biografie rauspicken, als jetzt gerade den, aber von mir aus. Die können sich ja nicht mehr beschweren.
Absolut.
Passt ja.
Genau, also es gibt da ja noch 700 andere Kalendersysteme, die teilweise dann auch noch deutlich andere Komplexitäten haben. Also es gibt nicht in jedem Kalendersystem das Konzept von einer 7-Tage-Woche. Es gibt, der japanische Kalender ist insofern nochmal ein bisschen besonders, als dass man da nicht so richtig zuverlässig Daten ja in der Zukunft vorhersagen kann, weil der japanische Kalender orientiert sich an Ähren und diese Ähren beginnen immer mit der Krönung von einem neuen Kaiser. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas im Jahr 2050 beschreiben will, kann ich halt das in der aktuellen Ära ausdrücken. Und damit ist es natürlich auch eindeutig und alle wissen, was gemeint ist. Aber ich weiß ja nicht, wer bis dahin Kaiser ist, wie die Ära heißt und wann sie beginnt. Und
ja.
Und ist.
Gut. Ich meine, das ist ja noch irgendwie insofern, sagen wir mal, relativ unkomplex, weil das ist ja zumindest irgendwie eine Abfolge von Dingen.
Ja.
Und du kannst ja da irgendwie so Grenzen definieren, vor zumindest irgendwie, bis dahin wissen wir das. Was jetzt so den japanischen Kalender angeht, oder zu dem Zeitpunkt ist der Wechsel von Kalendersystem A auf B übergegangen. Aber das größere Problem, könnte ich mir vorstellen, ist ja auch teilweise auch die parallele Existenz von für gewissen Use Cases relevanten Kalendern bis in die heutige Zeit.
Ja, genau.
Wenn also du irgendwie deinen normalen Kalender hast, genau, an den habe ich auch gerade gedacht.
Also islamische Kalender gibt es auch einfach irgendwie 2 oder 3 verschiedene, die heute noch relevant sind, glaube ich. Also wie die genau berechnet werden und an welchen Mondständen sie sich orientieren. Und das ist nicht ganz eindeutig beim islamischen. Also da bin ich wirklich kein Experte, ne? Da habe ich nur mal so ein bisschen mich reingelesen. Und aber das ist dann nicht eindeutig. Genauso wie halt so ein, wenn ich ein Datum von 1918 aus Russland sehe, ich wahrscheinlich dann schon nochmal nachdenken muss, ist es jetzt julianischer oder gregorianischer Kalender? Genauso ist es halt, wenn ich von heute was im islamischen Kalender sehe, ist es nicht immer ganz eindeutig, welcher islamische Kalender eigentlich gerade gemeint ist.
Ja gut, aber auch das, ne? Möglicherweise Abfolge. Ich denke halt jetzt mehr so an die ganz alltägliche Problematik von, das ist mein Dienstplan, der jetzt so nach dem säkulären Kalender erstellt ist und ich habe irgendwie einen religiösen Kalender, der mir sagt, wann ich was anderes zu tun habe. Das ist ja tatsächlich auch was ganz praktisches, unmittelbares. Wo diese Dinger halt eben parallel existieren, wo ja wirklich wichtiger ist, durch welche Linse gucke ich gerade, als zu welchem Zeitpunkt gucke ich gerade.
Ja. Ja, absolut. Mhm. Und ja, auch da, ich habe den Eindruck, dass irgendwie die meiste Software halt alle anderen Kalendersysteme außer dem gregorianischen einfach komplett ignoriert und damit auch gar nicht so schlecht fährt, aber funktioniert halt nicht für alles.
Das liegt aber auch daran, dass so Nasen wie wir, die so eine Software bauen, wir machen A, keine historische Aufbereitung von irgendwelchen Ereignissen aus dem Zahndings und ich weiß nicht, wann du zuletzt irgendwie Software mit religiöser Dimension gebaut hast. Ne? Selten, ne?
Ja. Noch nie. Und wenn wir schon bei Anekdoten zu Kalendersystemen sind, möchte ich Schweden natürlich nicht unerwähnt lassen. Also europäische Länder haben zu relativ arbiträren Zeiten vom julianischen auf den gregorianischen Kalender geswitcht und dabei irgendwas zwischen 10 und 13 Tagen übersprungen, je nachdem, wann sie geswitcht sind. Also eingeführt wurde der 1582 in Spanien, Portugal und großen Teilen von Italien. Und das letzte europäische Land, was gewechselt ist, war Griechenland 1923. Also es hat 340 Jahre gedauert. Ich glaube, dass wir bei den meisten Migrationen heute dann doch ein bisschen schneller sind. Und Schweden hat einen Sonderweg gewählt. Also man muss Tage überspringen. Also man springt ein paar Tage nach vorne, wenn man vom julianischen auf den gregorianischen Kalender wechselt. Und Schweden hat sich gedacht, ja, wir haben ja Schaltjahre. Die haben 1699 beschlossen, dass sie jetzt 40 Jahre lang die Schalttage weglassen und dann sind sie auch vom Julianischen auf den Gregorianischen ohne so einen großen Sprung. Das haben die dann 1700 auch gemacht. Das haben die aber 1704 und 1708 leider vergessen und haben aus Versehen doch ein Schaltjahr gemacht. Und waren dann halt einen Tag vor dem Julianischen, aber noch weit weg vom Gregorianischen Kalender. Und haben dann beschlossen, ja, okay, das war jetzt wohl Quatsch, jetzt gehen wir zurück zum Julianischen Kalender und sind dann ein paar Jahre später wieder in einem Sprung auf den Gregorianischen Kalender geswitcht. Das heißt, so zwischen 1700 und 1750 ungefähr, glaube ich, war Kalender in Schweden einfach komplett wild, weil die einfach was gemacht haben, was nirgendwo anders auf der Welt existiert hat.
Okay. Aber ich meine, das ist ja so ein bisschen so ähnlich wie das Leap Smearing.
Ja, so ein bisschen. Ja.
So vom ja. Ansatz her, ne? Also
man sollte es dann halt nicht nach einem Mal vergessen, das wäre wichtig.
Ja, wenn man es richtig macht, hilft es meistens. Das ist schon.
Also
ist
eigentlich wahr. Keine unelegante Art und Weise. Insofern halt unelegant, weil man halt irgendwie es komplett anders macht als alle um einen drumrum. Das ist halt dann so die Frage. Ich weiß nicht, was für eine Rolle das 1700 gespielt hat, wenn wir ehrlich sind. Keine Ahnung, ich bin da.
Also ich meine, in der Zeit war Schweden ja schon regionale Großmacht. Also die haben ja nicht kurz vorher ja hier auch im 30-jährigen Krieg ordentlich Rabazamba gemacht und so. Also das hat, glaube ich, schon Auswirkungen. Ja. Ich meine, ist halt die Frage, in einer Zeit vor tatsächlich Zeitzonen und Ähnlichem, hat das dann wirklich irgendwen interessiert? Ich meine, im Zweifelsfall hat die Leute immer interessiert, dass sie irgendwie theoretisch vom König von Schweden regiert werden. Genau. Aber
also
Es ist halt vor allen Dingen, glaube ich, ein Problem für uns heute, wenn wir halt irgendwie so ein Dokument vor der Nase haben und wir einfach überhaupt gar keinen Plan haben, was diese Wörter, die wir da lesen können, tatsächlich bedeuten.
Meine, da ist dann die Frage, in vielen Fällen ist es wahrscheinlich auch, ob es jetzt um einen Tag eher oder später ist, auch nicht so wahnsinnig relevant, aber genau, in dem Moment, wo ich da halt wirklich gucken muss, Dinge, die in unterschiedlichen Kalendersystemen passiert sind, irgendwie in eine Reihenfolge zu bringen, ist. Und dann auch überhaupt erstmal nachzuvollziehen, was denn jetzt wann galt. Also viele der Commits, die auf der Timezone-Database passieren, sind irgendwie, jemand hat historische Dokumente gefunden, welche Sommerzeitregelung Andorra jetzt im Jahr 1920 benutzt hat, ne? Also an sowas überhaupt erstmal auch dran zu kommen und herauszufinden, was galt eigentlich wo, ist auch nicht trivial. Es ist halt in vielen Fällen auch egal. Wir müssen halt in vielen Fällen die Zeit von 1920 jetzt nicht exakt darstellen können, aber es ist halt trotzdem in dem Moment, wo es relevant wird, ist es nicht ganz einfach.
Ja, ich meine, gerade wenn du weiter zurückgehst, wird ja tatsächlich auch der Delay zwischen Entscheidung und Implementierung immer größer, weil du jetzt nicht einfach wen anrufen kannst. Aber ich meine, du sagst jetzt, das ist vielleicht gar nicht so relevant, aber ich fürchte, das ist halt doch relevant. Und da sind wir wieder bei meinem Ariane-Beispiel. Du hast halt irgendwann Sachen, die du in den Computer stopfen musst. Und der Computer kann halt nicht so einen analogen Faktor wie, das war irgendwann in der Zeit ungefähr so.
Ja.
Also wir haben gar nicht die informationstechnischen Ausdruckmöglichkeiten, um die analoge Welt von anno dazu mal wiederzuspiegeln.
Ja. Und es gibt auch keine sinnvolle Datenbank, wo meines Wissens nach, so wie die Timezone Database, wo drin steht, welche Region eigentlich wann welches Kalendersystem benutzt hat. Also ich glaube, es gibt zwei Arten und Weisen, wie Software das löst, die weit verbreitet sind. Das eine, es gibt teilweise irgendwie so Tweets und TikToks und YouTube-Videos, wo Leute bis 1580 oder so in ihrem Kalender zurückgehen und sich wundern, dass da Tage übersprungen werden. Das heißt, dass einfach genau dieses, wann wurde der gregorianische Kalender zum ersten Mal eingeführt, dass das auch in Software so abgebildet ist und in einigen Kalenderprogrammen, wo dann halt irgendwie da Dinge komisch sind. Und das andere ist der Proleptic Gregorian Kalender, wo man einfach davon ausgeht, dass in alle Vergangenheit und alle Zukunft der gregorianische Kalender gilt. Und das ist vor allen Dingen auch was, wo sowas eine Rolle spielt, sind so astronomische Beobachtungen, dass ich halt irgendwie sage, was war vor 5000 Jahren oder sowas. Und da ist so ein Proleptic Gregorian Kalender halt irgendwie ganz sinnvoll, weil ich da halt dann auch vor 10.000 Jahren in einem Kalendersystem unterwegs bin, was sich irgendwie halbwegs vernünftig verhält, solange man das halbwegs vernünftig nennen kann, was der gregorianische Kalender macht, und mit dem ich mich vor allen Dingen irgendwie halbwegs auskenne. Das sind so die.
Ja, und im Prinzip ist es ja komplett arbiträr, was du dann dafür nimmst, weil du ja extrapolierst in eine Domäne und ein Zeitfenster, wo Kalender nicht existieren.
Und
das ist ja nur ein Hilfsmittel, damit du deine Überschrift schreiben kannst für den Artikel, wo es dann darum geht.
Und ich habe da halt auch nicht den Use Case, dass ich dann sagen muss, das war übrigens das Datum, was an dem Tag auf der Zeitung stand oder sowas, ne? Sondern ich muss halt einfach nur sagen, das war halt 10.000 Jahre, vor 10.000 Jahren, und ich muss es nicht mit irgendwelchen Funden von Datumsaufzeichnungen aus der Real World in Übereinstimmung bringst.
Ja. Aber würdest du denn tatsächlich sagen, ich finde eigentlich jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke, die Idee gar nicht so uncharmant, dass man für tatsächlich das Resonieren mit und das Formulieren mit Ungenauigkeit unpräzise Datums- und Zeitdatenstrukturen einbaut, die so ein bisschen den analogen Effekt haben, dass die weniger sind, das ist ein Zeitpunkt, sondern das ist halt einfach so eine Kurve in der Nähe von einem Zeitpunkt. Wir wissen es halt nicht genau.
Ich meine, bis zum gewissen Grade geht ja Local Date schon so in diese Richtung, ne? Also das ist einfach bloß ein Datum und keine Ahnung in welcher Zeitzone, keine Ahnung wann, keine Ahnung wie. Und das halt nur noch mal weitergetrieben dann ja irgendwie, ne? Wir wissen auch nicht das Kalendersystem und ich weiß nicht was.
Na, beziehungsweise ich will was ja wohl Local Daytime und auch ja tatsächlich einfach eine Aussage wie 17 Uhr ist ja unpräzise, aber die ist ja unpräzise durch ein einfaches Abschneiden der Nachkommastellen, mehr oder weniger.
Ja.
Ne?
Ja.
Und was du ja eigentlich bräuchtest, wäre so etwas, was ausdrückt eine Verteilung um einen Zeitpunkt drumherum.
Ja. Ich vermute, ich weiß nicht, wie groß der Use Case für Daten aus den letzten 3 Jahren ist, was wahrscheinlich so das ist, oder von mir aus auch den letzten 20 Jahren, was wahrscheinlich so das ist, wo ein Großteil der Software mitarbeitet.
Ja. Gehe ich mit, so, das spielt halt jetzt keine Rolle mehr, aber ich höre halt manchmal gerne so Historiker-YouTube.
Ja.
Und dann erzählen sie halt eben so, ich erzähle mal Hese runter, wie das so mit der Seeschlacht um 1910 war. Und versuchen dir dann halt eben zu erzählen, wann was passiert ist, aber das Problem ist halt irgendwie, dass dann vor der Küste von China die Japaner und die Russen sich gegenseitig fertig gemacht haben um 1910, ja. Und ich sehe in deinen Augen, dass du genau weißt, was das bedeutet.
Das weiß man nicht so genau, ne?
Ja, und das ist halt wirklich schwierig, wenn du halt irgendwie so Sachen machen willst. Du willst halt irgendwie eine Abfolge erstellen. Du willst eine Datenbank irgendwie aufbauen. Wann ist was passiert? Wann ist wer gesunken? Hast du nicht gesehen?
Und das ich weiß ist halt auch gar nicht, schwierig. Wie Wikipedia das zum Beispiel macht. Was steht da als Todesdatum von Shakespeare? Oder was ist auch diese, ist an, es gibt ja für jeden Tag ein, ist an dem Tag passiert. Ich weiß gar nicht, was, wird das, ist das der Gregorianische? Ist das, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil das ist ja so ein Use Case, wo das irgendwie eine Rolle spielt, ne?
Ja, warte mal, wir finden das jetzt mal einfach direkt raus. Live-Recherche im Podcast ist ja jedes Hörers liebstes Genre. Shakespeare, ne? Ich hätte gern nicht Shakira, ich hätte gern Shakespeare, danke. Ja, da steht dran, getauft Datum mit Anmerkung Julianisch und gestorben an dem Datum Julianisch und dem Datum Gregorianisch.
Okay. Ja.
Ne? Also das macht noch Sinn, aber jetzt will ich mal wirklich irgendwie hier Seeschlacht von Tsushima haben. Da ist das Ding. Was steht da dran? Ja, gleiche Kiste. Ne? Fand am 14. Mai Julianisch und 27. Mai Gregorianisch statt.
Ja.
Russland und Japan, ne?
Ja.
Machst du nix. Aber dann kommt, wie gesagt, dann kommt halt noch die Zeitzonendimension oben rum. Da kommen die einen, da kommen die anderen und da kommt der Ort.
Ja. Ja, ja.
Also, ich weiß jetzt nicht, wie groß das Problem ist, ob sich das jetzt irgendwie lohnt, ob man da jetzt irgendwie Venture Capital für bekommt, wenn man da jetzt irgendwie sagt, ich entwickle dafür eine Lösung.
Es ist ein spannendes Problem. Ein spannendes Forschungsbereich vielleicht fast, mit wahrscheinlich relativ begrenztem Anwendungszweck. Aber spannend fände ich es, ja.
Naja, ich meine, es geht ja generell so in die Richtung, einfach etwas analog vorrätig zu haben, statt digital. Und generell ist ja so der zeitliche Ablauf in unseren Köpfen, dass es einen Fortschritt gibt von analog zu digital und dadurch ist alles besser geworden. Aber es gibt halt einfach gewisse Dinge, die sich halt eben nicht digital festhalten lassen, weil sie halt einfach irgendwie smushy sind.
Ja. Ja.
Und das ist, glaube ich, dann auch so ein Fall davon.
Und da, dass man dann halt auch im Zeit, also darstellen kann man es schon, aber dann kann man halt auch viel, also du kannst ja auch keinen Vergleich mehr zwischen zwei, was war vorher, was war hinterher, kannst du ja auch nicht mehr so richtig sagen. Kannst vielleicht noch sagen, wenn genug Zeit dazwischen liegt, kann man sich relativ sicher sein, was früher und was später war. Dann ist es vielleicht so ein Vergleich, gibt kein Boolean zurück, ja ist kleiner, nein ist größer, sondern vielleicht irgendwie so ein Konfidenz. Ja, ich bin mir zu 80% sicher, dass das Ereignis vor dem anderen Ereignis lag, aber ganz sicher bin ich mir leider auch nicht.
Naja, oder halt eben nicht so nicht nur das, sondern tatsächlich auch, das ist halt nicht eindeutig aussagbar, ja. Weil wenn jetzt irgendwie da, keine Ahnung, der Kaiser von Rom sagt, so, wir machen jetzt das hier so, dann dauert das ja ewig und 3 Tage, bis das irgendwie auch in der gallischen Provinz angekommen ist. Aber ab wann ist dann zum Beispiel eine Entscheidung in Kraft? Ist halt einfach etwas, was man so nicht sagen kann. Und die Datenstruktur, die dir sagt, das kann man so nicht sagen, keine Ahnung, ich will jetzt nicht irgendwie Lotto Number für Datums- und Zeitfunktionen irgendwie einführen, aber so, es geht halt in die Richtung.
Ja, absolut, absolut, absolut. Ja, bau das doch mal, das fände ich spannend.
Ja, sicher, ich habe ja sonst nichts zu tun. Ich meine, wie lange reden wir schon darüber, diese Sendung aufzunehmen? Jahre, oder?
Kann man nicht genau sagen, ist, glaube ich, die Antwort, aber Lecker.
Okay, dann wollen wir doch mal, bevor wir jetzt hier noch mehr über analoge Computer und irgendwelche Seeschlachten von vor 100 Jahren reden, Florian, deine 3 handfesten Tipps für die Entwicklerinnen und Entwickler da draußen. Für weniger Aufregen bei Florian, wenn er das nächste Mal eine App benutzt, wo irgendwas mit Datums- und Zeitangaben los ist. Go!
Macht euch bewusst, dass es alles kompliziert ist. Das ist Nummer 1. Hinterfragt Annahmen, die ihr trefft. Also sowas wie ein Tag sind immer 24 Stunden als Annahme. Oder googelt die im Zweifel auch mal kurz. Ich glaube, dass viele der Annahmen, die man so intuitiv im Kopf hat, erstmal in 98% der Fälle richtig sind und in 2% der Fälle falsch sind. Und benutzt Libraries mit möglichst High-Level APIs. Also, wenn ihr eine Library benutzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person sich Gedanken, die sie implementiert hat, Gedanken oder die Personen, die sich Gedanken gemacht hat, was sie da tut, und schon relativ hoch, ist meine Hoffnung. Und wenn ihr dann eine High-Level-API nutzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas Sinnvolles passiert, auch relativ hoch. Und irgendwas Sinnvolles ist halt im Zweifelsfalle besser, als sich nie Gedanken drüber zu machen. Das kann immer noch für euren Use Case das Falsche sein, aber es ist halt zumindest schon mal irgendwas Sinnvolles, was auch in Edge Cases funktioniert.
Wie? Okay, letzte Frage noch. Wie gut sind die KIs mit Datums und Zeit? So in der Programmierung jetzt.
Das weiß jetzt. Ich leider nicht. Ich habe
nicht ChatGPT fragen, wann Sonnenfinsternis ist. Das brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber irgendwie so, bauen wir mal Code, der die Eingabe von irgendwie Datums- und Zeitangabe ermöglicht. Hast du nicht gesehen?
Ja, da ist dann mein Problem. Ich weiß ja, was das Richtige ist und sage ihm dann deswegen immer dazu, das ist übrigens ein Instant, weil sowieso, oder siehst du das anders? Ich glaube, ich lenke ihn da zu stark und kann deswegen nicht so richtig sagen, wie gut der ist, wenn ich ihn nicht lenken würde.
Okay. Gut.
Am Ende ist AI so gut wie der durchschnittliche Entwickler und der durchschnittliche Entwickler, und da zähle ich mich im Zweifelsfall auch zu, ist bei Daytime baut immer Bugs ein. Das ist halt einfach ein so komplexes Feld, dass man nicht jeden Edge Case, nicht alles im Kopf haben kann, und deswegen würde mich wundern, wenn das bei AI anders ist.
Okay. Ich hätte halt nur gedacht, dass du irgendwie so sagen kannst, keine Ahnung, tacke da dieses und jenes in deinen Prompt dran, Skills hast du nicht gesehen, aber da ist der jetzt auch nicht irgendwie, also ich meine, du brauchst es ja nicht, weil du weißt ja, wie es richtig ist.
Ja, zumindest diese 4 Datentypen, die sind bei mir mittlerweile extrem eingebrannt und ich kann nicht mehr über Data nachdenken, ohne über diese 4 Datentypen nachzudenken. Deswegen ja, mache ich das, glaube ich, schon relativ automatisch und intuitiv.
Okay. Na gut, das Einzige, was wir halt dann machen können, ist Menschenversuche. Das nächste Mal, wenn du also einen Praktikanten hast, teste mal und berichte.
Absolut. Ich kann mich da ja auch bei Praktikanten nicht zurückhalten und sage denen dann auch, was sie in ihr Prompt reinschreiben sollen, aber das muss ich vielleicht mal anders machen. Aber bei Daytime kann ich mich schwer zurückhalten. Alle Leute bei uns im Unternehmen verdrehen auch schon die Augen, wenn ich anfange, davon zu erzählen.
Ich wollte es gerade sagen. Also ich meine, wir hätten ja eigentlich hier auch zu dritt sein wollen. Aber der Dritte ist derjenige, der ursprünglich mal gesagt hat, lass mal den Flo bei euch im Podcast reden, dann muss ich mir das nicht anhören. Also ich fand es super interessant. Ich weiß ja nicht, wie interessant ich das dann nach der 17. Wiedervorlage finde. Aber wir werden das eines Tages erfahren haben.
Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich beschäftige mich jetzt seit Jahren sehr ausgiebig und sehr interessiert mit dem Thema. Und ich lerne auch immer noch neue Dinge und neue Edge Cases. Und das wird nie langweilig. Also große Empfehlung, großes, bestes Rabbit Hole, in das man abtauchen kann.
Ja. Naja, und ich meine, das ist ja, was den Nerd dann am Ende ausmacht. Man findet halt seinen Special Interest und beißt sich dann da fest und dann, ja, okay, verdrehen sie die Augen, bis du halt eben dann der einzige Mann im Haus bist, der das Problem lösen kann.
Ja, exakt.
Und dann kannst du sagen, aha, meine Zeit ist gekommen.
Das ist wie dieser XKCD, I know regular expressions, richtig?
Exakt, genau an den dachte ich. Ja. Okay, aber dann würde ich sagen, machen wir doch einfach mal hierauf einen Deckel, damit halt meine Augen jetzt nicht heute noch an den Drehzahlbegrenzer kommen. Ich danke für diesen Infodump. Das war extrem erhellend und extrem unterhaltsam.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht.
Ja, und wenn du wieder was Spannendes zu erzählen hast, kommst du wieder vorbei, ne?
Cool.
Cool. So machen wir das. Dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danken wir euch alle fürs Zuhören. Das war erstmal die 727. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.